ich mich auf die Zeit, wo das wieder möglich wird, so richtig fröhlich diese Lieder zu schmettern und zu singen. Noch ist es verboten zu singen, aber ich merke, dass sich das so langsam aber sicher bei uns so irgendwo in allen Fasern des Körpers zeigt, dass wir zumindest klatschen oder was auch immer wollen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir, obwohl einige im Urlaub sind oder auf Hochzeiten, immer noch so viele geworden sind heute Morgen. Nicht immer. Nicht immer sagen wir relativ oft. Wir sagen, nicht immer laufen die Dinge nach Plan, nicht immer sind die anderen schuld, nicht immer soll man sagen, was man denkt, oder wahre Freunde sagen dir nicht immer, was du hören willst. Nicht immer. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, bevor der Slogan, der heute lautet, alles, was ein Bier braucht, wisst ihr, welche Marke? Alles, was ein Bier braucht? Klaus Thaler. Gut, kleiner Werbeblock. Wie hieß der Werbeslogan früher?
Nicht immer, aber immer öfter. Das war Klaus Thaler. Alkoholfreies Bier. Ist ja, wir machen nur für alkoholfreies Bier Werbung, ist ja klar. Aber nicht immer, aber immer öfter. Nicht immer steht eigentlich so für das Abweichen von Normen. Jemand, der die Dinge nicht immer nach Schema F tut, der weicht von Normen ab. Und jemand, der das immer wieder tat, das war Jesus. Jesus ist immer wieder von der Norm abgeweicht. Und besonders, wenn es um die Art und Weise ging, wie Jesus Christus Menschen behandelt hat, dann stieß er bei dem Establishment seiner Zeit nicht immer auf Verständnis. Die Art und Weise, wie Jesus war, Korrupten wie Zachäus. Er verteidigte Frauen, die andere am liebsten tot gesehen hätten. Er nahm Kinder auf den Schoß und segnete sie, obwohl Kinder damals keine Bedeutung hatten. Er berührte die, vor denen man sich ekelte. Kranke, Leprakranke. Jesus war dieser nicht immer nur Normaltyp. Jesus war anders. Jesus war nicht vorhersehbar. Er war immer für eine Überraschung gut. Und das gilt auch für diese Geschichte aus Johannes 4. Diese Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Die ersten Verse lese ich euch mal vor. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Nicht immer auf Konfrontationskurs. Jesus ging nicht immer auf Konfrontationskurs. Sein Einfluss unter den Menschen damals, in der Zeit, in der er lebte und seinen Dienst startete, der war groß. Und die Gesetzeslehrer und die Wächter der Religion, die Wächter über der Frömmigkeit des Volkes, denen war das ein Dorn im Auge. Weil denen ganz, ganz schnell klar war, so wie dieser Jesus predigt, so kompromisslos gute Nachricht, so kompromisslos Reich Gottes, das sorgte ganz, ganz schnell dafür, dass sie merkten, ihr Einfluss schwindet auf das Volk. Sie hatten mit Machtverlust zu kämpfen. Die Botschaft Jesu war einfach zu schön, um wahr zu sein. Und die Menschen damals glaubten diesem Jesus auch noch. Die glaubten dieser positiven, guten Nachricht. Und Jesus, der war so anders, der verkündete so exklusiv gute Nachricht, ohne Haken und Ösen. Er war einfach nicht dieser typische, immer nur Zeigefinger hoch Typ. Er war einfach jemand, der positiv, der Gnade, der Liebe und so weiter predigte, ganz, ganz viel auf jeden Fall. Und Jesus lebte vor, wie Gott wirklich ist. Das war eigentlich der Hauptunterschied. Es ging nicht nur um das, was Jesus sagte, sondern sein Leben und sein Reden. Das bewies, dass die Schlüsse, die die damaligen religiösen Führer, die professionellen Frommen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, dass die Schlüsse, die diese Menschen zogen über Gott und Glaube, die sie zogen aus ihrer hebräischen Bibel, dem Alten Testament, dass diese Schlüsse sich nicht deckten oder oft nicht deckten mit dem, was Jesus Christus sagte und lebte. Sie haben teilweise sogar dieses Wort Gottes, das Alte Testament, missbraucht, um Menschen auch zu manipulieren, in eine Richtung zu drängen, von der sie glaubten, dass sie richtig ist. Und Jesus, der sagte immer wieder, ich aber sage euch. Und dieses ich aber sage euch war seine Art, dazu Nein zu sagen. Damals wie heute glaubten und glauben wir als fromme, als gläubige, gottgläubige Menschen immer noch ganz, ganz häufig, dass wir Gott sehr gut kennen. Obwohl man manchmal den Eindruck gewinnen kann, dass das, was wir verteidigen und das, für was wir stehen, viel, viel mehr so unsere Systeme von Glauben sind, unsere Überzeugungen, was einfach auch theologisch richtig ist. Und das ist auch normal, das ist jetzt nichts Verkehrtes. Aber wir Christen, wir müssen manchmal aufpassen, dass wir die Anbetung unserer Systeme, die Anbetung dessen, was wir für richtig halten, nicht höher einstufen als die Anbetung Jesu. Dass Jesus damals hingegangen ist und uns da so kleine Hinweise gegeben hat, dass genau das einfach auch das Problem der Zeitgenossen war, mit denen er da unterwegs war. Diese Menschen glaubten, Gott zu kennen und kannten ihn oft gar nicht. Sie hatten ein falsches Bild. Gott aber ist so, wie Johannes ihn in den ersten Zeilen seines Evangeliums gekennzeichnet hat, wie er ihn beschrieben hat. Dieser Gott ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und der Armin hat letzte Woche auch über dieses Thema gesprochen, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und was das eben auch bedeutet. Jesus lebte unter uns und er war greifbar, er war nahbar. Man konnte ihn genau angucken. Und die Religionsführer damals, die hatten verständlicherweise Angst, weil dieser Jesus in ihren Augen wahrscheinlich zu gut, zu herzlich, zu gnädig, zu liebevoll gewesen ist. Und damit haben auch heute manchmal Menschen noch ein Problem. Jesus darf zu gut nicht sein. Angst vor Jesus zu haben, ist jedenfalls der falsche Ratgeber. Denn der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der hat auch mal gesagt, in der Liebe ist keine Furcht oder Furcht ist nicht in der Liebe. Und Gott ist Liebe. Die Art und Weise, wie Gott sich uns nähert und wie Jesus Christus sich Menschen genähert hat, ist immer von Liebe und Respekt gekennzeichnet. Jetzt steht hier im Text, dass die Taufen der Jünger Jesu und des Johannes damals, oder dass Jesus und seine Jünger mehr getauft haben als Johannes. Und dieses Thema Taufe kommt ja immer mal wieder in der Bibel vor, aber damals, als die Jünger Jesu getauft haben und auch Johannes getauft hat, da war diese Taufe noch nicht mit der Bedeutung gefüllt, die wir heute aus Römer 6 kennen. Ne? Diese theologische Fülle, die Paulus da hineingelegt hat. Aber diese Taufen damals, die haben damals schon veranschaulicht, dass Menschen, die der Predigt des Johannes oder die der Predigt Jesu geglaubt haben, in diesem Symbol der Taufe ihre Kehrtwende nach außen gekehrt haben. Sie haben damals mit der Taufe gezeigt, ich habe einen Sinneswandel vollzogen. Die Bibel nennt das Buße und das ist von der eigentlichen Bedeutung des Begriffs her ein Richtungswechsel, dass ich eben von meinem bisherigen Weg Abstand nehme, dass ich mich rumdrehe und mich abwende in meinem Denken, aber dann hingehe an dieses Kreuz. Das, was Jesus Christus dann später am Kreuz für uns eben vollbracht hat. Dort empfange ich Gnade, dort empfange ich Vergebung und von jetzt an geht es nur noch Jesus nach. Du hast gesagt, damals hießen die Jünger die, die des Weges Jesu waren. Man zeigte, dass man auf seinem Weg sein wollte. Das war das, was die Taufe deutlich machte damals. Und man hatte etwas, an das man sich dann im Grunde genommen immer wieder erinnern konnte. Es war ein Symbol, an dem man seinen Glauben auch nochmal wieder neu festmachen konnte. Damals bin ich in dieses Wasser gestiegen und habe aller Welt gezeigt, ich will mit Jesus leben. In diesem Vers 3, als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Damals, das kommt nicht immer ganz so klar raus in den Evangelien, aber die Dienste von Johannes und Jesus haben sich eine Zeit lang überschnitten. Und manche Ausleger glauben, dass es durchaus Sinn macht, dass Jesus aus dem Süden gen Norden gezogen ist, um einfach zu vermeiden, dass die Feinde des Evangeliums, dass die Feinde dieser Predigt vom Reich Gottes Johannes und Jesus gegeneinander ausspielen könnten. Deshalb hat Jesus es nicht immer darauf angelegt, unnötige Schlachten zu kämpfen. Er hat manchmal einfach darauf verzichtet, auch mit den Pharisäern zu streiten, obwohl er jede Schlacht hätte gewinnen können. Aber Jesus ist manchmal einfach auch hingegangen und dem ein oder anderen Konflikt ausgewichen, weil es weiser war, genau das zu tun. Aber Jesus wich nicht allem aus. Und in Vers 4, da steht, dass Jesus bei diesem Schritt, bei dieser Entscheidung durch Samaria reisen musste. Und ich habe das persönlich auch über Jahre immer so verstanden, dieses musste bedeutet eigentlich, ist ein göttlicher Auftrag, ganz glasklar. Er musste, weil Gott ihm das gesagt hat. Aber man kann das eigentlich vom Grundtext her, vom Griechischen, gar nicht mit Gewissheit sagen, dass da unbedingt ein göttlicher Plan dahinter stand. Nur, wenn wir Jesus ein bisschen kennen und wissen, wie er getickt hat, dann war Jesus bekanntlich immer sehr, sehr nah am Herzen seines Vaters. Und die Dinge, die er getan hat, hat er immer wieder auch mit dem Vater besprochen. Und von daher kann es gut sein, dass dieses Musste doch ein bisschen mehr ist, dass es tatsächlich einfach so ein Anliegen Jesu war, genau diesen Weg jetzt durch Samaria zu gehen. Es gab einen Bibellehrer, der war auch Gründer, glaube ich, der Bibelschule Brake, John Parschauer. Der hat mal ein Buch geschrieben, das hieß »Man trifft sich nie von ungefähr«. Ich weiß nicht, ob ihr das mal in der Hand hattet, aber das ist ja so eine Aussage, dass die Begegnungen, die man so hat, kein Zufall sind. Ich glaube schon, dass es auch zufällige Begegnungen gibt, aber für John Parschauer gab's das nicht. Wann immer der reiste, ob im Flugzeug oder im Zug oder irgendwo unterwegs war, wenn er auf Menschen traf und er hatte einen Moment, dann hat er diese Leute auf Jesus Christus angesprochen. Er lebte diese Philosophie und ließ überhaupt gar keine Gelegenheit aus, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Samaria und die Samaritaner, die wurden damals, das hat Martin schon einleitend auch erklärt, die wurden von den Juden gemieden. Ihr Glaube wurde nicht akzeptiert. Man sagt, dass heute noch ungefähr 800 Samaritaner leben in dem Gebiet damals oder in Israel. Und die Geschichte, warum das so ist, ist lang und ist alt und ist begründet im Alten Testament. Ich will da jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber es gab damals Juden, die die Samaritaner so hassten, dass sie tatsächlich einen langen Umweg in Kauf genommen haben, um nicht durch das Gebiet Samaria zu gehen. Die sind lieber einmal links, dann rüber über den Jordan, dann hoch und wieder rechts über den Jordan, um dieses Land zu meiden. Aber der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der hat aufgezeigt, dass das längst nicht alle taten, denn es kostete viel, viel mehr Zeit. Und ich habe mich gefragt, wenn man so sieht, was Jesus getan hat, dass er diesen Weg einfach auch bewusst in Kauf genommen hat durch Samaria als Jude, dann ist das für mich ein Stück weit einfach auch eine Ermutigung, bewusster darüber nachzudenken, wo habe ich Gelegenheiten, auf Menschen zuzugehen oder Gelegenheiten zu suchen, sie mit Jesus Christus in Berührung zu bringen. Und vielleicht liegen auf diesen Wegen, auch auf diesen Wegen, die ich nicht so gerne gehe, genau die Werke, die Gott vorbereitet hat, dass ich in ihnen wandeln soll, wie Epheser 2, Vers 10 sagt. Vielleicht wäre es eine gute Übung, wenn wir uns das merken und versuchen, in der kommenden Woche morgens einfach so ein Stoßgebet zum Herrn: Herr, schenk mir heute eine Begegnung. Gib mir heute eine Gelegenheit, für dich Zeuge zu sein. Und mal gucken, was passiert. Ich habe an anderer Stelle schon mal erzählt, dass einer unserer Söhne, der Patrick, das ist so ein Typ, der mir in der Beziehung echt ein Vorbild ist. Der ist sich nicht zu schade, um genau hinzugucken, wo sind Menschen in Not. Wenn der mit dem Auto durch die Stadt fährt oder mit dem Fahrrad und sieht Leute, die älter sind, wie eine Dame damals, die schon etwas älter war und die schwer an Taschen schleppte, dann ist er hingegangen und hat der Frau geholfen, hat sie gefragt, kann ich Ihnen helfen, die Sachen nach Hause zu tragen? Und er hat das getan. Und ich glaube, die Dame war eine Hartz-IV-Empfängerin. Ich weiß es nicht genau. Sie war auf jeden Fall nicht gut betucht. Und diese Hilfe, die er ihr geleistet hat, die entwickelte sich fortan dann in den nächsten Monaten, mittlerweile Jahren, zu einem sehr arbeitsintensiven Kümmern. Er hat sich sehr, sehr viel um diese Frau gekümmert. Aber das ist alles egal, weil die einige Monate später tatsächlich zu Jesus gefunden hat. Und damit hat sich das gelohnt. Da kann ich nur sagen, wow, das hätte ich auch gerne. Immer so diesen Blick für den Menschen. Jesus war nicht immer in Topform. Vers 5, da steht, Jesu Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit und müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Das ist ein Ort mit historischer Bedeutung und man hat tatsächlich im Laufe der Jahrhunderte da, wo dieser Brunnen war und der existiert heute noch, immer wieder Kirchen gebaut, die auch immer wieder eingerissen worden sind. Mittlerweile steht die 5. Kirche an dieser Stelle, eine orthodoxe Kirche. Und dieser Brunnen, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, spendet auch heute noch frisches Trinkwasser. Also der hat eine lange Tradition. Und dass ich sage, dass Jesus nicht in Topform war, das klingt so ein bisschen lapidar und flachsig, vor allen Dingen, wenn man das auf Jesus Christus bezieht. Aber was ich eigentlich damit ausdrücken möchte ist und unterstreichen möchte, dass Jesus Christus eben tatsächlich wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen ist. Und dass er sich als wahrer Mensch voll und ganz mit uns identifizieren kann. Jesus kannte Hunger, er kannte Durst, er kannte Müdigkeit. Jesus kannte Tränen, er hat geweint, er hat getrauert. Aber er hat auch fröhlich gefeiert. Er trank sicherlich ein gutes Glas Wein, manchmal machte er sogar guten Wein. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Er war jemand, der nicht nur irgendwo da draußen ist, als jemand, der nicht nahbar ist, sondern Jesus ist immer noch ein Gott zum Anfassen nah. Wenn wir sagen, Jesus Christus ist unter uns, das sagt man so leicht daher. Aber Fakt ist, er ist es ja tatsächlich, auch wenn wir ihn nicht greifen können. Aber Jesus ist uns so nah. Und Hebräer 4, Vers 15, da steht das, in einer schönen Art und Weise ausgedrückt, da steht, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du sowas liest. Wir kennen den Vers ja, wir haben ihn ja schon 1000 Mal gehört. Aber lassen wir diese Verse auch an unser Herz heran. Was bedeutet das, dass er mit meinen schwachen Momenten, dass er sich damit eins machen kann, dass er meine Müdigkeit kennt, dass Jesus mich nicht verurteilt in meinen schwachen Momenten, dass er mich nicht verurteilt, wenn ich nicht in Topform bin. Wisst ihr, mit mir macht das was. Vor allen Dingen macht das was mit meinem Gottesbild. Ich unterscheide nicht zwischen meinem Gottesbild und meinem Jesusbild. Macht ihr das? Ich glaube, wir neigen dazu. Ich glaube, wir neigen dazu, einen Unterschied zu machen zwischen Gott auf der einen Seite und Jesus auf der anderen Seite. Aber ich glaube, wir sollten das nicht tun. Jesus war vor 2000 Jahren der, der er war. Er ist heute der, der er damals war. Und er wird immer der bleiben in Ewigkeit, der er war und der er jetzt ist. Das ist mein Gott und mein Herr. Wer hat das gesagt? Ich glaube, Thomas war es, ne? Mein Gott und mein Herr. Und was ihn so anders machte, was Jesus so anders machte, war einzig und allein die Tatsache, dass er, obwohl er auch Mensch war, eben nicht gesündigt hat. Er hatte diese sündige Seite nicht. Aber was macht das wiederum mit mir? Was bedeutet das wiederum für mich? Nur die Tatsache, dass Jesus Christus ein unbeflecktes Lamm war. Und als dieses unbefleckte Lamm ohne Sünde ans Kreuz gegangen ist, bedeutet, dass ich heute hier stehen kann, als einer, der von Sünde befreit ist. Auf den Gott guckt und keine Sünde sieht. Nicht, dass ich nicht sündigen kann, aber das für Gott zählt, ist das, was er sieht, wenn er mich sieht. Und wen sieht er? Er sieht Christus. Und das betrifft nicht nur mich, das betrifft uns alle, die wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Jesus lebt in uns und wir leben in Christus. Alles, was Gott sieht, ist Jesus, wenn er auf uns schaut. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, fröhlich und befreit unser Leben mit Jesus zu leben. Paulus hat ja mal gefragt, wer will uns eigentlich verdammen? Uns kann keiner mehr verdammen, weil wir in Jesus Christus sind. Keiner. Vers 7 und Vers 8, da steht, seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Und dann kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Ich habe das überschrieben mit nicht immer, die Angesehenen und Angenehmen. Normalerweise gingen die Frauen im Vorderen oder im Orient sowieso in Gruppen, um Wasser zu holen, selten allein. Mittags Wasser zu holen hat sowieso kaum jemand gemacht, es sei denn, er wollte nicht gesehen werden. Und das war genau das Problem der Frau. Sie wollte einfach nicht gesehen werden. Und ab Vers 16 werden wir dann auch verstehen, warum. Da kommen wir heute nur nicht mehr hin an diesen Vers 16. Aber das war so der Grund, warum diese Frau alleine und in der Mittagszeit zu diesem Brunnen ging. Sie war nicht angesehen. Sie war in ihrer Umgebung, in ihrem Dorf, in ihrem Ort eher so eine Geschasste, jemand, die am Rand der Gesellschaft stand. Wenn man jetzt sieht, Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der hat ja im Kapitel 3 sehr ausführlich auch geschrieben über Nikodemus. Und man könnte fast meinen, dass dieser Platz, ähnlich viel Platz und viel Zeit, der Nikodemus eingeräumt wurde und den er jetzt der Samaritanerin oder der Begegnung mit Jesus einräumt, so eine Art Vergleich sind. Der Nikodemus, einerseits ein Aristokrat, ein gebildeter, intelligenter Mensch, ausgestattet mit Macht, Pharisäer, angesehen, orthodox, theologisch gebildet. Er war noch zudem ein Mann, was damals für die Juden sehr wichtig war. Manche wollten nämlich nicht als Frau geboren werden. Er war ein Pharisäer, er war im Grunde genommen ein VIP, eine very important person. Und die Samaritanerin, das war nur eine Frau. Das war nur eine Frau, eher ungebildet, ohne Einfluss, moralisch abgestempelt als Außenseiterin, religiös, belanglos. Aber die hatten was gemeinsam. Der Nikodemus kam bei Nacht, weil er nicht gesehen werden wollte. Die Samaritanerin kam in der Mittagshitze, weil sie nicht gesehen werden wollte. Und beide begegneten Jesus. Und beide brauchten Jesus. Brauchten Jesus sehr, sehr dringend. Ich dachte dann so, als ich das so las, ich bin eher so derjenige, der, wenn er evangelisiert, lieber die Typen wie Nikodemus evangelisieren würde. Ja, da weiß ich, die sind gut gekleidet, die riechen ordentlich. Und wenn da irgendwo ja jemand auf der Straße lungert, der nicht gut gekleidet ist, der verlottet ist, dann muss ich immer überlegen, will ich dem jetzt auch was von Jesus sagen? Ich bin ganz ehrlich mit euch, also so geht's mir oft. Ihr müsst jetzt nicht ehrlich werden, ich weiß, dass es euch auch oft so geht. Das ist ganz natürlich, ja, dass wir so ticken. Jesus nicht. Jesus hat sich seine Gesprächspartner nicht danach ausgesucht, ob sie ordentlich gekleidet waren oder eben keine lumpigen Jeans trugen, ob sie eine Alkoholfahne hatten oder keine hatten, ob sie mit oder ohne Kultur und Bildung vor ihm standen. Jesus war das egal. Jesus macht keine Unterschiede. Er macht keine Unterschiede in der Wertigkeit und in der Wertschätzung von Menschen. Und die Frage ist, warum? Warum macht Jesus das nicht? Warum hat er diese Probleme nicht, die wir haben? Und ich glaube, die Antwort ist relativ eindeutig. Weil die Menschen, die vor ihm stehen, so wie du und ich, von ihm geschaffene Ebenbilder sind. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Zum Bilde Gottes schuf er den Menschen. Und Jesus ist derjenige, der geschaffen hat. Und deshalb würdigt er den, der ihm gegenübersteht, ganz egal, wie viel Dreck er am Stecken hat, zuerst mal als sein Ebenbild. Dieser Mensch hat Würde. Alle sind gleichwertig. Und selbst wenn wir dummes Zeug reden oder machen, ändert das nichts daran, dass Jesus uns als würdig erachtet, Zeit mit uns zu bringen. Er will uns Menschen ganz bewusst bedingungslos lieben. Er will aufrichtig und bewusst, ganz abhängig davon, wie gut oder wie schlecht wir sind. Er tut's einfach. Und was heißt das für uns in der Anwendung? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir versuchen, das zu lernen. Uns gelingt das sicherlich nicht so wie Jesus, aber dass wir lernen, dass egal wem wir gegenüberstehen, egal wen wir sehen, dass wir lernen, ihn mit den Augen Jesu zu sehen, der diesen Menschen würdigt und liebt, weil er ihn in seinem Bilde geschaffen hat. Und das gilt übrigens auch für uns als Geschwister. Ne? Weil wir haben ja nicht nur Probleme, Menschen in der Welt oder in der Gesellschaft so zu sehen, manchmal haben wir ja auch Schwierigkeiten mit uns selbst. Und da gilt genau das Gleiche. Egal was für Paradiesvögel wir sind, Jesus liebt uns so, wie er uns geschaffen hat. Jesus sieht nicht zuerst den Erfolgreichen oder den Gescheiterten. Er sieht nicht zuerst sein Geschlecht. Er guckt nicht zuerst, geht er in die Kirche oder nicht. Ist er eine Prostituierte, ein Alkoholiker oder ein Steuerhinterzieher? Er kennt nur eine Schublade. Jesus kennt zuerst mal nur eine Schublade, in die er alle Menschen steckt. Und das ist die Schublade der Ebenbildlichkeit. Jeder Mensch wird deshalb gewürdigt. Also, geliebte und gewürdigte Geschöpfe, die es nicht sind wegen dem, was sie leisten, sondern wegen dem, der sie schuf. Du bist wertvoll, nicht aufgrund dessen, was du tust oder nicht tust, sondern du bist deshalb wertvoll, weil Gott dich in seinem Ebenbild geschaffen hat. Ich finde das toll. Wir sind die Krone seiner Schöpfung, sein Ebenbild. Und Jesus interessiert vor allen Dingen eins, der Zustand unserer Seele oder auch der Zustand unseres Herzens. Und das ist auch bei dieser Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen nicht anders. Wenn du morgens vor dem Spiegel stehst und findest, dass dein Wert nicht so dolle ist, dass du an dir zweifelst, dann mach dir bewusst, dass das Bild, das du im Spiegel siehst, Gottes Ebenbild ist. Dass das, was Jesus da sieht, sein Ebenbild ist. Du bist Christ. Du bist eine neue Kreatur, wenn du Jesus Christus kennengelernt hast. Gott hat dich neu gemacht. Und an dem, was er geschaffen hat, vor allen Dingen an uns als neuer Kreatur, gibt's nichts auszusetzen. Gar nichts. Weil Gott uns gemacht hat. Schreib dir das hinter die Ohren. Oder schreib's dir auf den Spiegel. Du bist geliebt, gewürdigt, weil du sein Ebenbild bist. Nicht immer nach Vorschrift. Vers 9. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Und überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Und Jesus, der geht hier hin und stellt einmal mehr ganz übliche Dinge auf den Kopf. Er schert sich nicht um Regeln. Er schert sich nicht um Konventionen. Und die Evangelien, die legen immer und immer wieder Wert darauf zu berichten, Jesus ist anders. Jesus handelt nicht vorhersehbar. Jesus ist anders und wir sollten das auch sein. Die Samaritanerinnen, die wurden damals von den jüdischen Gelehrten unter Berufung auf die mündliche Überlieferung der Tora. Da will ich jetzt auch nicht in Einzelheiten gehen, aber es ist trotzdem krass. Sie wurden als Frauen bezeichnet, denen man nachsagte, dass sie ihre Menstruation von Geburt an haben. Nur um damit deutlich zu machen, diese Frauen sind unrein, und zwar ihr ganzes Leben lang. Und so eine Frau spricht Jesus an und beweist damit, was für ein Blödsinn manche Überlieferungen eben auch behaupten. Und Jesus hat diese Frau nicht nur theologisch gewürdigt als Andersdenkende, sondern er hat sie einfach aufgewertet, indem er sich Zeit genommen hat, mit ihr zu reden. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, wir können das in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr richtig einordnen, aber in der damaligen Zeit war das verrückt. Jesus hat's gemacht. In seinen Augen war die Frau wertvoll und liebenswert. Und Frauen waren für Jesus überhaupt immer gleichwertig wertvoll. Ganz egal, was die Juden dachten und aus dem ganzen Männer-Frauen-Ding gemacht haben. Und auch wenn Jesus nur Apostel als Männer gewählt hat, für seine Zeit damals normal, standen in Jesu Augen Frauen den Männern nie in irgendetwas nach. Und auch die junge Gemeinde, die dann später gegründet wurde an Pfingsten, war eine Gemeinde, in der die Frauen nicht nur zuständig waren fürs Putzen, fürs Kochen und für Kinderstunde, sondern diese Frauen hatten innerhalb der Gemeinde wichtige Dienste, haben verkündigt, haben anderen das Evangelium erklärt, haben sich eingebracht in der Verbreitung des Reiches Gottes. Und niemand war und niemand ist in den Augen Jesu wertlos oder unwürdig, als dass er sich ihm nicht zuwenden würde. Ich wollte nur eine halbe Stunde predigen und ich glaube, ich habe jetzt schon 35 Minuten gepredigt. Und weil ich mir sowieso vorgenommen habe, aus diesem ganzen Text 2 bis 3 Predigten zu machen, denke ich, wir haben genug gehört für den Moment. Und wir machen in 2 Wochen weiter mit Vers 10. Da geht's dann um nicht immer das Offensichtliche. Ich ermutige euch, diesen Text aus Johannes 4 bis dahin immer mal wieder zu lesen und auf euch wirken zu lassen und zu fragen: Herr Jesus, was kann ich von dir lernen, wenn ich mir diese Geschichte, diese Begegnung angucke, die du mit dieser Frau am Jakobsbrunnen hattest? Amen.